Hallo und herzlich willkommen bei Unlimited,
dem Podcast über die Psychologie im Sport
mit Chiara Behrens de Luna
und Luisa Husmann. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Unlimited Podcast. Normalerweise würde ich jetzt direkt sagen, wir freuen uns total, dass wir wieder eine neue Folge aufnehmen, aber unsere lieben Zuhörer und Zuhörerinnen haben uns zugetragen, wir freuen uns wohl zu sehr. Aber wir sind auf jeden Fall voller Energie für eine neue Folge heute. Und bevor wir in ein total spannendes Thema heute einsteigen, wollen wir euch mal ein kleines Update zu unserer Gründung geben. Und zwar sieht es nämlich so aus, dass wir eigentlich im Januar euch announced haben, dass wir gegründet haben, und seitdem haben wir nicht wirklich unseren Weg geteilt oder noch auf jeden Fall nicht hier in unserem Podcast gezeigt, was wir jetzt eigentlich alles machen, vor welchen Herausforderungen wir gestanden haben, was wir bis jetzt für uns gemeistert haben, wo wir vielleicht auch echt mal Stillstandmomente hatten, wo wir beide nicht wussten, wie wir das machen wollen. Und wir wollen einfach ein bisschen transparenter den ganzen Prozess mit euch ein bisschen erläutern, und vielleicht fangen wir einfach mal damit an, vielleicht eine persönliche Herausforderung von uns zu schildern oder wo man am meisten mit zu tun hatte. Damit kannst du ja mal anfangen.
Also dazu muss man vielleicht auch einfach mal sagen, dass Luisa und ich, wir haben auch manchmal so unser eigenes Tempo, und die letzten Monate waren natürlich auch sehr geprägt von sehr vielen Aufs und Abs, und wir haben dann so viele eigene Ideen und wir freuen uns auch total, weil jetzt habe ich schon wieder gesagt, dass wir uns freuen. Aber naja, wir sind total dankbar dafür, dass wir so viele Leute haben, die zu Gast in unserem Podcast sein wollen. Und da haben wir einfach auch so viele tolle Gäste in der Warteschlange eigentlich, dass wir gesagt haben, wir müssen wirklich mal wieder zur zweiten Folge machen. Weil wir eben auch gemerkt haben, wir haben euch noch überhaupt gar nicht dazu abgeholt, was eigentlich bei uns los ist. Und für euch waren wir eigentlich noch total happy beim VfL Wolfsburg als zwei Sportpsychologen von heute auf morgen. Aus eurer Sicht sind wir irgendwie nicht mehr da. Und deswegen wollten wir diese Folge jetzt auch einfach mal ein bisschen nutzen, um euch da ein bisschen mitzunehmen auf unsere Reise. Aber ja, du hast gerade schon gesagt, Luisa, Challenge gab es so einige, würde ich sagen, in den letzten Monaten. Wir haben uns übrigens gegenseitig noch nicht in unsere Challenges eingeweiht, also der totale Überraschungsmoment jetzt hier für uns. Also meine mit Abstand größte Challenge ist eigentlich so dieser Stillstand zwischendurch. Bei mir war es jetzt einfach persönlich so, ich habe meinen Bachelor gemacht, mein Bachelor und mein Master haben sich zeitlich überschnitten. Ich war quasi noch gar nicht fertig, richtig mit dem Bachelor habe ich schon mit dem Master angefangen. Mein Master war noch gar nicht fertig, dann habe ich beim VfL Wolfsburg angefangen. Beim VfL Wolfsburg kam dann noch irgendwann der DFB dazu. Das heißt, die letzten Jahre war mein Tempo einfach enorm, kann man nicht anders sagen. Auch gerade im Fußball dann so eine 7-Tage-Woche oftmals. Und jetzt in der Selbstständigkeit ist es so, an manchen Tagen ist es total viel. Und in anderen Tagen passiert dann gar nichts, weil man irgendwie auf eine Rückmeldung wartet, weil man da keine Termine hat und davon abhängig ist, dass Menschen sich irgendwie zurückmelden. Und gerade jetzt am Anfang ist natürlich eine Phase, die sehr geprägt ist vom Akquise, von Netzwerken, von Ideen aufbauen, Grundsteinen schaffen. Und diese Tage, wo nichts passiert, sind ganz, ganz schwierig für mich und wirklich eine riesengroße Challenge, wo ich dann auch einfach mal zwischendurch dann ins Zweifeln komme oder sage, oh Gott, was mache ich jetzt mit diesem Stillstand? Dabei ist genau das ja eigentlich was total Gutes, dass endlich mal wieder Stillstand auch ist, damit ich auch Zeit habe, mich ein bisschen um mich und auch meine mentale Gesundheit zu kümmern. Wir sagen ja auch immer, man muss bei sich selber anfangen, und deswegen ist es auch gut, dass wir jetzt auch wieder ein bisschen Zeit haben, unsere Akkus aufzuladen, aber ich kann auf jeden Fall sagen, das ist sehr challenging.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Solche Momente habe ich auch, aber meine persönliche Herausforderung sind eigentlich, mir sind gleich zwei Dinge in den Kopf gekommen. Also ich habe jetzt irgendwie nicht nur eine klare, sondern mir waren irgendwie gleich zwei im Kopf. Und zwar einmal zu Beginn, als wir gegründet haben, habe ich so ein bisschen den Head-Off für die Webseite gehabt. Du hattest so das Thema Social Media, was für eine Corporate Identity haben wir. Und ich habe mich total in Perfektion verloren. Und das war für mich eine richtige Herausforderung, einfach auch mal nicht perfekt das einfach mal loszuschicken und in die Welt zu geben und zu sagen, guck mal, hier ist die Website, weil im Endeffekt, wenn wir ehrlich sind, ist halt eine Website und es ist jetzt, hat nicht die komplette Welt verändert und nicht alle wussten plötzlich, Unlimit Yourself hat eine Webseite und alle Menschen wissen davon, sondern dass sich selber auch zulassen und trauen, einfach zu sagen, ich probiere das einfach mal aus, auch wenn es nicht komplett rund ist, sondern erfolgreich zu sein in dem Moment, wo man halt vielleicht nicht das Perfekte hinbekommen hat. Und das andere, was mir in den letzten Monaten total schwer gefallen ist, ist halt das Finden einer Struktur. So dieses Alltägliche, weil vorher beim VfW Wolfsburg, wir hatten klar geregelte Zeiten, Training, Spiel, meine Woche war komplett durchgeplant und halt an Trainings angepasst und plötzlich, und ich liebe Freiheit und ich nutze die Freiheit dann auch total gerne, ich reise super gerne, ich mache total gerne was mit Familie und Freunde und plötzlich ist es so, okay gut, ich könnte alles gerade machen, aber eigentlich ist mein Fokus gerade die Gründung unserer Firma und dem Aufbau und wie du auch gesagt hast, das Netzwerken, Gespräche führen und dann halt aber auch so einen festen Plan zu haben, weil wir arbeiten natürlich jetzt komplett im Homeoffice und dann ist halt quasi mein Leben, mein Privatleben gleich mein Arbeitsleben und wie grenze ich mich da wirklich gut ab? Natürlich durch Corona oder so hatte man natürlich schon Einblicke im Homeoffice, aber es war nochmal was anderes, weil da hatte ich doch noch das Büro, wo ich dann irgendwie doch hin konnte und jetzt ist so dieses Strukturfinden, okay, mein Arbeitsalltag fängt morgens um 9 an und dann arbeite ich auch, wenn ich quasi in meinem Esszimmer sitze oder was auch immer und das war jetzt wirklich, wo ich sage, ist eine richtige Herausforderung und daran arbeite ich auch, aber es ist auf jeden Fall nicht so einfach, da einen guten Rhythmus zu finden.
Ja, also teile ich auch definitiv. Es gibt viele Challenges, glaube ich. Das waren jetzt nur mal so ein paar aufzuzeigen, weil ich glaube, oftmals stellt man immer nur die positiven Seiten dar, auch gerade auf Social Media reden wir auch oft drüber, dass man immer die beste Version von sich zeigen möchte und auch etwas Gewisses verkauft, aber wir sind ja auch immer Freunde davon, auch transparent zu sagen, wie es wirklich läuft und unseren Prozess einfach auch mit euch zu teilen. Und trotzdem kann ich an dem Punkt sagen, ich bin richtig froh, dass wir den Mut hatten, auch so eine sichere Stelle zu verlassen. Manche von euch fragen sich vielleicht auch, warum seid ihr diesen Schritt gegangen oder wie kann man denn in so einen Verein wie den VfL Wolfsburg verlassen, so eine sichere Stelle, so einen großen Verein. Aber an der Stelle, glaube ich, ist auch einfach nochmal wichtig zu sagen, dass wir beide schon immer irgendwie diesen Wunsch hatten. Also das war nichts, was irgendwie von heute auf morgen entstanden ist, sondern schon im Studium in so einer nächtlichen Last-Minute-Lern-Session für irgendeine Klausur. Ich weiß gar nicht, welches Fach das war. Weißt du das noch?
Nee, weiß ich nicht mehr.
Auf jeden Fall hatten wir da schon den Wunsch, weil wir schon immer so gerne im Team gearbeitet haben und vor allem auch selbstbestimmt gearbeitet haben. Und für diejenigen, die im Fußball arbeiten, die wissen natürlich auch, was das für ein Pensum ist und dass natürlich dann so viel Spaß das auch macht, sein Leben vom Fußball bestimmt ist. Also der Trainingsplan und der Spielplan bestimmt einfach dein Leben. Und sowas wie Wochenende gibt's quasi nicht und Freitage gibt's eigentlich auch nicht, Feiertage auch nicht. Und wir beide sind ja, glaube ich, einfach schon so Menschen, die ja über ihre Zeit bestimmen wollen, eigene Entscheidungen treffen wollen. Und da war für uns klar, dass die Arbeit im Verein auch endlich sein wird. Und deswegen bin ich total froh und dankbar, dass wir jetzt diesen Schritt und diesen Mut hatten, diesen Schritt gegangen sind und uns da gerade mittendrin befinden in unserem ursprünglichen Traum, der jetzt Realität geworden ist und den wir jetzt verfolgen.
Also wir werden euch auf jeden Fall im Laufe der Zeit jetzt auch in den nächsten Folgen in unserem Prozess mitnehmen, weil natürlich haben wir immer viele Ideen, wir sind sehr kreativ, arbeiten konzeptionell und verwerfen natürlich auch immer wieder Dinge und wir werden euch auf jeden Fall da auf dem Laufenden halten, aber heute soll es nicht nur um unsere Gründung gehen, sondern wir haben euch auch ein spannendes Thema mitgebracht. Wir haben ja auch letztens erst gefragt, ob ihr euch vielleicht auch mal eine Folge von uns zu zweit wünschen würdet. Und da haben wir auch die Rückmeldung bekommen, dass einige einfach gesagt haben, wir sind ja nicht nur hier, um Menschen einzuladen und denen eine Stimme zu geben, sondern wir haben ja auch eine und wollen natürlich auch unsere Ideen, unsere Dinge, an die wir glauben und wovon wir überzeugt sind, auch als Sportpsychologin mit euch natürlich teilen. Und egal wie sehr wir uns auch über die ganzen Gäste freuen und wie viele wir in der Pipeline haben, haben wir halt einfach gesagt, erst recht nach der letzten Folge mit Maike Schönweiz. Ich hoffe, ihr habt die alle schon gehört. Und wenn nicht, könnt ihr das jetzt, bevor ihr diese Folge hört, nochmal vorher machen. Da wollten wir nochmal anknüpfen. Nämlich, da haben wir nämlich eine kleinere Weile darüber diskutiert, über die Generation, mit der wir heute eigentlich zu tun haben, mit der Generation Z oder Gen Z. Und zwar wollen wir heute ein bisschen über die Rolle des Trainers sprechen. Welche Rolle aus unserer Perspektive, natürlich jetzt nicht aus der Perspektive von euch oder von dir als Trainer oder Trainerin, sondern aus unserer sportpsychologischen Perspektive, wie wir die Rolle sehen und welche Verantwortung du dann als Trainer oder Trainerin in dem Moment hast. Und auch vielleicht für euch als Spieler oder Spielerin, wenn ihr gerade zuhört, interessant ist, was für eine Verantwortung die eigentlich wirklich haben, wenn sie mit euch arbeiten. Und da wollen wir euch einfach so ein bisschen einen kleinen Einblick geben, wissenschaftliche Studien mitgeben, weil wir natürlich auch den Anspruch haben, dass wir natürlich auch alleine Erlebtes, was wir selber mitbekommen haben, mit euch teilen wollen, aber natürlich auch wissenschaftlich untermalt, also begründet in dem Moment. Und was man halt einfach sagen kann, ist, dass, so wie wir letztes Mal auch in der Folge gesagt haben, dass diese Generation Z, mit der wir zu tun haben, natürlich eine ganz andere Welt ist, als mit der wir selber groß geworden sind. Also welche Verantwortung hast du als Trainer oder Trainerin, wenn du mit dieser Generation zu tun hast? Und im Endeffekt sind die Menschen oder die Generation Z selber einfach von ihrem Wesen her ganz anders charakterlich aufgebaut. Die haben fühlt sich hoffentlich keiner angegriffen, wenn wir solche Sachen sagen, aber vielleicht weniger selbstbewusst, in dem Moment in bestimmten Situationen ängstlicher, weil sie einfach gar nicht mehr so normal in Kontakt treten, wie wir das tun. Die benutzen halt ein Medium dafür. Die sind in ihrer eigenen digitalen Welt, die wir vielleicht für uns irgendwann erst erlernt haben, aber wir sind damit nicht groß geworden. Wir sind nicht auf die Welt damit gekommen, ein Smartphone zu haben, das Internet. Also von mir persönlich kann ich sagen, habe mit 13 mein erstes Handy bekommen und da war ich, glaube ich, die Letzte in meiner Klasse. Und mein Handy war so ein Motorola zum Aufklappen und ich konnte gerade mal, keine Ahnung, für 5-6 Euro hatte ich auf meinem Handy prepaid und konnte halt ein paar SMS schicken. Und das hatte 35 Zeichen und das war meine Art und Weise, wie ich mit den Menschen mal kommuniziert habe. Das hast du dann vielleicht einmal am Tag gemacht, aber der Rest der Kommunikation war ja direkter Kontakt. Ich habe mich zum Spielen verabredet, ich habe mich zum Einkaufen verabredet und das war alles ganz anders. Und wenn man jetzt die Generation sich anguckt, ist es halt das Normalste der Welt. So, du hast ja in der letzten Folge auch gesagt, so wie ein verlängerter Zeigefinger und damit kommt man auf die Welt. Und wenn diese Generation plötzlich mal diese Sachen, beispielsweise der Akku ist leer oder das funktioniert nicht mehr, dann fühlt sich das halt an, als würde man halt, wie du gesagt hast, beispielsweise eine Nahtoderfahrung oder man hat halt eine brutale Angst vor Kontrollverlust. Und die Trainer und Trainerinnen, die dann in dem Moment oder ihr mit der Generation zu tun habt, habt vielleicht eine andere Erwartungshaltung. Ihr erwartet vielleicht, boah, Handy mag ich nicht, will ich nicht, dass du es permanent benutzt und auch diese permanente Erreichbarkeit und man kann ja auch einfach mal normal irgendwie essen gehen, ohne dass man permanent das Handy irgendwie dabei hat und immer gestört wird, weil natürlich in dem Moment wird die reale Welt von uns in unserer Generation total gestört, aber in ihrer Welt ist das halt die Welt, in der sie leben.
Naja, das ist ja auch durch Social Media alleine herrscht ja so ein anderer Druck auf dieser Generation. Die sind ja permanent am Vergleichen. Manche von euch kennen es vielleicht auch selber, was das eben auch mit einem macht, wenn man bei Instagram oder TikTok scrollt und man sieht das tolle Leben von den anderen, die genauso alt sind wie einer selbst, was die schon alles erreicht haben. Das gab es ja früher alles nicht. Diese Vergleichbarkeit mit anderen gab es früher nicht. Und jetzt ist es ja auch nicht nur so, dass man sich, früher hat man sich vielleicht mit den Leuten in seiner Klasse gemessen. So, jetzt misst man sich aber mit ganz Deutschland oder mit der ganzen Welt im Prinzip. Und das ist einfach auch der Grund dafür, warum natürlich dann auch Selbstbewusstsein und so dann auch ein bisschen ja angeschlagen ist dadurch, was ja auch vollkommen verständlich ist, ne? Oder Selbstzweifel. Man denkt, wieso habe ich das nicht, was der andere hat? Wieso kann ich das nicht? Wieso bin ich nicht so gut? So, und das ist so wichtig zu verstehen, was diese Digitalisierung mit den Jugendlichen macht, mit der Generation Z. Und jetzt stellen wir es gerade schlecht dar. Es muss ja nicht unbedingt was Schlechtes sein. Es ist einfach nur ein Ist-Zustand. Es ist die Realität. Und das Problem ist, dass unsere Diskrepanz einfach sehr groß ist. Also die Diskrepanz von, sag ich mal, Trainern vor allem, weil wir wollen ja heute über Trainer sprechen, die mit Spielern zu tun haben, die Trainer kommen aber aus einer komplett anderen Zeit, haben eine komplett eigene Realität, eine komplett eigene Weltanschauung darüber, was richtig oder falsch ist und wollen aber aus ihrer Perspektive den Spielern etwas beibringen. Und das geht eben nicht, wenn man in dieser Diskrepanz bleibt, sondern das Wichtigste ist eben den Spieler verstehen zu wollen und diese Digitalisierung, diese Generation, mit der wir es zu tun haben, verstehen zu wollen. Und das ist der allererste Schritt. Davor brauchen wir noch überhaupt nicht über nichts anderes sprechen, sondern erstmal geht es um ein Grundinteresse, die Weltanschauung dieser Generation verstehen zu wollen. Und da spielt die Digitalisierung einfach eine riesengroße Rolle.
Ja, und ich glaube, der größte Fehler ist, den wir dann im Endeffekt auch machen, ist immer, dass wir die Erwartungshaltung haben, dass unsere Realität halt die Realität ist, die wir als Vorbild den Kindern und Jugendlichen mitgeben wollen. Weil so wie wir es machen, ist es ja richtig, dahin wollen wir sie ziehen. So dieses Erziehende, wir wollen die Menschen dahin bringen, so wie wir meinen, dass die Welt aussieht. Aber wie sieht die Welt der Jugendlichen wirklich aus? Und will ich mich denn vielleicht, auch wenn ich eine Mannschaft trainiere, mal wirklich damit auseinandersetzen? Weil da stehen dann 18 bis 20 Spieler, Spielerinnen auf dem Platz. Okay, wie ticken die eigentlich? Ich ticke zwar so, eine Person und vielleicht auch mein Staff, wenn die in meiner Generation sind. Okay, aber die Menschen müssen mich verstehen, die Jugendlichen müssen mich verstehen. Ich kann sie nicht damit abholen, ihnen zu sagen, ah, Handy mag ich nicht, darfst du nicht, ich verbiete dir das, ich will nicht, dass du damit zu tun hast. Und wenn, dann kannst du nur mit mir sprechen im persönlichen Gespräch. Ja gut, aber wie fühlt sich denn die Generation, permanent vor jemandem zu sitzen und mit dem ins persönliche Gespräch zu gehen? Vielleicht ist es eine ganz andere Möglichkeit, mit dem mal bei WhatsApp zu schreiben, eine Nachricht zu schicken, kurz einen FaceTime-Call zu machen. Einfach so, dass sich einlassen auf die neue Generation, auf ihre Bedürfnisse und dann eher wie eine Art Brücke in dem Moment schlagen und sagen, ja, hey, wir gehen gemeinsam und ich schaue mir deine Welt an und ich versuche dir das, was ich natürlich aus meiner Welt gelernt habe, mit dir zu teilen, aber ich nehme auch deine an. Und ich glaube, das ist unser größtes Problem, dass wir das nicht annehmen können, weil es halt natürlich auch in uns persönlich also natürlich auch Ängste mal irgendwie freisetzt, weil das natürlich was Unbekanntes ist. Wir kennen das jetzt zwar, aber viele Zeit unseres Lebens haben wir damit gar nicht verbracht. Und dieses Annehmen und zu sagen, jetzt ist die Welt anders und die Welt hat sich verändert und ich nehme die Menschen mit, ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor, um die Rolle eines Trainers oder die Rolle von euch in dem Moment auch besser verstehen zu können, welche Verantwortung man in dem Moment auch hat.
Voll. Also ich hatte da auch mal so ein richtig krasses Aha-Erlebnis. Und zwar habe ich mit einem Spieler gesprochen und der hat sich so ein bisschen, der hat einfach gesagt, der Trainer spricht nicht mit mir. So, und der war wirklich verletzt jetzt nicht, aber er hat sich darüber gewundert. Und ich habe mich dann aber wiederum gewundert, weil ich wusste, dass der Trainer mit genau diesem Spieler vor kurzer Zeit auch ein Vier-Augen-Gespräch hatte oder sogar mehrere. Und dass der Trainer genau mit diesem Spieler schon gesprochen hatte. Und dann meinte, und dann habe ich das dem Spieler auch gespiegelt. Und ich so, aber wieso, der Trainer hat doch mit dir gesprochen. Und dann hat der Spieler einfach nur entgegnet. Und er so, ja, das meine ich ja gar nicht. Ich meine, der chattet nicht mit mir, der schreibt mir nicht bei WhatsApp. Und in dem Moment ist mir einfach klar geworden, dass diese virtuelle Kommunikation, das ist deren Kommunikation. Die unterscheiden nicht in Vier-Augen-Gespräch und WhatsApp, sondern WhatsApp ist deren Realität. Das ist deren Kommunikation. Das ist deren Art von Wertschätzung. Und einfach eine WhatsApp zu bekommen von seinem Trainer mit einem Emoji, ist wahrscheinlich das Beste und Größte, was zum Spieler passieren kann, weil das ist deren Welt. Und das ist mir einfach in dem Moment mega klar geworden.
Ja, und dass man irgendwie innerlich so eine Hürde hat, das zu machen, weil im Endeffekt, wir kommunizieren jetzt auch übers Handy und wir sprechen auch damit und wir ertappen uns ja selber, dass das plötzlich so ein Lebensmittelpunkt ist, aber lehnen es bei den Jugendlichen total ab und sagen, das ist zu viel, da müssen wir es unterbinden. Wenn die irgendwas falsch gemacht haben, ist die Bestrafung, dass sie kein digitales Medium haben, PlayStation kommt weg, Fernseher kommt weg, Handy kommt weg. Aber wir haben uns nicht damit beschäftigt, was passiert dann mit denen, weil für uns, wenn man es mal wegnimmt, okay, gut, keine Ahnung, was da mit uns passiert, aber es ist vielleicht nochmal was anderes, als wenn man damit groß geworden ist.
Voll. Und ich glaube, das ist einfach, ja, ganz entscheidend, wirklich der erste Schritt, wie ich mir auch meinte, sich wirklich zu überlegen, mit welcher Generation haben wir es eigentlich zu tun und wie gehen wir dann eben auch damit um. Und wir hoffen, dass das vielleicht so der ein oder andere Anhaltspunkt jetzt schon mal für euch war. Und uns ist natürlich auch wichtig zu sagen, wir wollen euch überhaupt nicht unterstellen, dass ihr es nicht macht oder alle über einen Kamm scheren, sondern die Folge soll wirklich einfach dazu dienen, vielleicht dem einen oder anderen da auch noch ein bisschen Aufklärungsarbeit zu geben und vielleicht auch mal eine andere Perspektive einzunehmen, indem man sich fragt, okay, kann ich die Dinge, die ich vielleicht vor 10 Jahren angewendet habe, jetzt immer noch genauso anwenden oder muss ich sie vielleicht anpassen, weil die Generation eine neue ist? Genau über den Punkt, also sich klar zu werden, welche Verantwortung du oder ihr als Trainer habt, im ersten Schritt, indem man natürlich versteht, mit welcher Generation wir es zu tun haben. Aber um einfach das nochmal zu verdeutlichen, haben wir euch auch zwei Studien mitgebracht heute, um das Ganze auch nochmal wirklich zu untermauern. Ne? Weil das ist jetzt nichts, was wir hier erfunden haben oder was wir glauben, was irgendwie so richtig ist, sondern das ist über viele Jahre bestätigt, vor allem im Schulbereich gibt es eine ganz tolle Meta-Analyse von John Hattie, die nennt sich Visible Learning, auf Deutsch Lernen sichtbar machen. Und in dieser Meta-Analyse hat John Hattie mega umfangreich Effektstärken des Lernerfolgs berechnet. Also er hat wirklich geschaut, welche Dinge haben den größten Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler. Und ich will es jetzt nicht zu trocken machen, deswegen gebe ich euch wirklich nur die allerwichtigsten Sachen mit. Aber den größten Effekt hatte die Lehrperson und der Unterricht auf den Lernerfolg des Schülers. Das heißt, umgemünzt auf den Fußball, wenn wir diese Ergebnisse jetzt wirklich auf den Fußball übertragen, wäre es ja dann der Trainer und das Training, also die Art des Trainings und der Trainer an sich. Und was dabei ganz, ganz wichtig ist, ist, dass vor allem die Haltung der Lehrperson dabei ganz entscheidend war. Also wie trete ich eigentlich meinem Schüler gegenüber? Mit welcher Haltung, ja? Also mit welchen Werten trete ich dem gegenüber? Wie helfe ich, wie begleite ich meinen Schüler? Und das ist genauso entscheidend für den Trainerberuf. Das heißt, es geht nicht darum, wie modern die Schule war, wie viel Hightech-Materialien, ob die jetzt Smartboards hatten oder was auch immer, die tollsten Computer und iPads. Das war nicht entscheidend für den Lernerfolg, sondern wirklich die Lehrperson an sich. Und das bedeutet auch wiederum, klar ist das schön, einen tollen Rasen zu haben und tolles Equipment zu haben und tolle Bälle zu haben und tolle Schuhe zu haben. Aber das Entscheidendste ist der Trainer, die Haltung des Trainers und wie er sein Training mit den Spielern leitet. Und ich hoffe, da wird euch dann auch bewusst, wie entscheidend ihr dann an dem Punkt seid. Also, weil das ist einfach der größte Einfluss auf die Entwicklung eines Spielers. Und wir werden euch auf jeden Fall diese Ergebnisse auch bei Instagram visualisieren, auch bei LinkedIn. Aber um da euch wirklich einfach nochmal kurz mitzunehmen, was wir auch super spannend finden an der Studie, ist, dass zum Beispiel das Fachwissen der Lehrkraft einen ziemlich geringen Einfluss auf den Lernerfolg der Schüler hatte. Wo man vielleicht meinen würde, die bestausgebildeten Lehrkräfte oder die bestausgebildeten Fußballlehrer sind auch automatisch die besten Trainer. Aber in dieser Studie war das gar nicht so, sondern in dieser Studie kommt dieses Fachwissen der Lehrkraft ganz, ganz, ganz weit hinten. Und vorher sind ganz klar eben diese Themen, die ich gerade eben angesprochen habe. Und deswegen ist es auch wichtig zu verstehen, natürlich ist dieses Fachwissen irgendwie ja die Grundlage fürs Training, die Grundlage dafür, dass man überhaupt Trainer sein kann. Aber wie ich das Training leite, wie ich in Beziehung trete mit den Spielern, wie ich mit denen umgehe, ist viel entscheidender für den Lernerfolg, als ob ich das größte Fachwissen mitbringe und der größte Taktikfreak bin. Und das finden wir einfach super interessant, das auf den Trainer umzumünzen und glauben einfach, dass man da auch sehr viel draus lernen kann.
Und ich denke auch, erst recht, wenn es um Haltung und Werte als Trainer oder Trainerin im Alltag geht, ist natürlich das eine, dass man erstmal guckt, bin ich mir meiner eigenen Werte überhaupt bewusst und wie lebe ich die und trage ich die auch nach außen? Sind das die Werte, die ich wirklich auch als Vorbild in dem Moment an Spieler und Spielerinnen weitergeben möchte? Und sind die auch glaubwürdig? Also ist das kongruent, was ich sage mit dem, wie ich mich verhalte? Weil nur weil ich sage, ich möchte Spaß und Freude beispielsweise als Wert auf dem Platz leben und ich möchte, dass die Spieler und Spielerinnen so eine Leidenschaft entwickeln, auf dem Feld zu stehen und diese Rolle möchte ich auch einnehmen, dass diese Liebe und die Leidenschaft nie verloren geht. Aber eigentlich stehe ich da und zeige denen gar keine Emotionen. Ich fühle keine Freude bei Tor oder also einfach auch mal sich selber zu überprüfen, ist das überhaupt kongruent? Also bin ich wirklich so glaubwürdig meinen Werten und meiner Haltung gegenüber als Trainer oder Trainerin auf dem Feld? Weil ich ja natürlich das eine ist, was ich sage und das andere ist, was ich tue. Und ich glaube, das ist auch nochmal total spannend, wenn man diese Studie dann auf die Praxis halt überträgt.
Also man kann es ja fast schon mal gar nicht mehr hören, aber es fällt so oft der Satz, ja, der Trainer ist nicht authentisch. Ich glaube, jeder weiß, was damit gemeint ist. Und das ist genau eben diese Glaubwürdigkeit. Ist das, was der Trainer sagt, glaubwürdig? So. Ja, eine andere, auch sehr bekannte Studie, aus der sich sogar ein Effekt mittlerweile entwickelt hat, und zwar der sogenannte Rosenthal-Effekt, ist auch sehr spannend, sich anzuschauen. Auch die wurde im Schulkontext gemacht. Und zwar war das vom Ablauf her ein Experiment, dass ein Lehrer eine neue Klasse übernommen hat. Und vor dem Schuljahr wurde dem Lehrer gesagt, wir haben eine Leistungspotenzialanalyse der Klasse durchgeführt. Und in dieser Leistungspotenzialanalyse wurden 20% der Schüler herauskristallisiert, die einen erheblichen Potenzialschub machen werden im nächsten Jahr. So, das wurde dem Lehrer gesagt. Was aber eigentlich gemacht wurde, ist, es wurde einfach nur ein reiner IQ-Test gemacht von allen Schülern und es wurde per Losverfahren 20% rausgezogen, die angeblich diesen Leistungsschub haben sollten. Und diese wurden dem Lehrer mitgeteilt. Der war aber überhaupt nicht im Bilde. So, dann hat man das Ganze laufen lassen und 8 Monate später hat man dann erneut einen IQ-Test durchgeführt mit der ganzen Klasse. Und was dabei rausgekommen ist, ist halt wirklich Wahnsinn, weil tatsächlich genau bei diesen 20%, wo dem Lehrer gesagt wurde, die würden einen Leistungsschub haben, die hatten auch einen Leistungsschub, die sind tatsächlich im IQ-Test besser geworden. Und die restlichen 80%, also die quasi Kontrollgruppe, ist gleich geblieben. Das heißt, die Erwartung, die der Lehrer an die Klasse hatte und an die Schüler hatte, die hat sich bestätigt. Der hat automatisch diese 20%, die völlig willkürlich gewählt waren vorher, anders behandelt, anders bewertet, ist denen anders gegenübergetreten als den anderen 80%. Und dadurch, dass die gefördert wurden, dass sie sich gesehen gefühlt haben, dass die gemerkt haben, der Lehrer setzt auf mich, dadurch haben die sich entwickelt.
Was wir auch schon mal erzählt hatten oder was man eigentlich nicht häufig genug sagen kann, da steckt etwas Psychologisches auch dahinter, nämlich die selbsterfüllende Prophezeiung oder die selbstzerstörende Prophezeiung. Weil am Ende geht es ja darum, dass jetzt beispielsweise bei dem Rosenthal-Effekt, dass er, der Lehrer, der in dieser Studie mitgemacht hat, eine bestimmte Erwartungshaltung an die Schüler oder Schülerin gerichtet hatte, wo er der Meinung war und ihm das zugetragen wurde, die werden sich verbessern und hat sich in seiner Erwartungshaltung gedanklich schon anders mit diesen Schülern und Schülerinnen beschäftigt, weil er davon ausgegangen ist, dass sie besser sein werden. Das heißt, er hat sein Verhalten daraufhin auch verändert, weil er gedanklich wusste, die 20 werden eh besser. Das heißt, ich fördere sie anders, ich sehe sie schon anders. Alleine, wenn sie sich beteiligen beispielsweise, ist schon ein ganz anderer Kontext und hat sich dementsprechend dann auch sein Verhalten verändert. Und das wurde Realität. Das heißt, man kann sehen, was für eine Kraft das eigentlich hat, wie stark die eigenen Gedanken, das Verhalten und die Realität in dem Moment beeinflussen. Weil meistens ist man damit beschäftigt zu gucken, beispielsweise jetzt im Fußball oder auf euch jetzt Trainer bezogen oder Trainerin bezogen, die Außenumstände, das funktioniert nicht, irgendwie auf andere Leute das zu beziehen, aber mal selber zu schauen und zu sagen, okay, gut, was hat das mit meiner inneren Gedankenwelt eigentlich zu tun und wie stark beeinflusse ich meine Welt? Und in dem Moment ja auch die Mannschaft oder die Spieler und die Spielerin.
Genau, also wenn man jetzt genau diesen Rosenthal-Effekt nimmt und das auch wieder auf den Fußball ummünzt, dann ist ja auch vollkommen klar, dass die Erwartung, die du als Trainer an deine Spieler setzt, die wird Realität. Und genau das passiert, wenn man natürlich dann in der U15 schon den einen Spieler zum Top-Talent macht, ist ja klar, dass der sich irgendwie in dem Jahr auch besser entwickelt, weil der wird einfach gefördert. So, wenn man aber alle gleich behandeln würde, alle gleich gut, dann würde vielleicht was ganz anderes passieren, dann würden sich die anderen 80% auch anders entwickeln. Und wenn man als Trainer Erwartungen gegenüber einem Spieler hat und so Sätze fallen wie, der kann ja keinen Ball stoppen oder aus dem wird sowieso nichts, dann wird sich diese Erwartung eben auch bestätigen. Und das ist so wichtig, weil da eher klar wird, was für eine Verantwortung dahinter steckt. Das sind Jugendliche, aber ich meine, es bezieht sich ja nicht nur auch auf Jugendliche, das geht ja auch in den Profibereich. Das ist ja eigentlich egal, über welchen Bereich wir hier sprechen. Also selbst als Trainer im Profibereich mit Erwachsenen ist es ja genau das Gleiche. Auch da hat man ja Erwartungen, da setzt man Erwartungen an andere und da ist natürlich dann auch schon anderer Druck dahinter und da sind wir auch natürlich schon sie längst als Top-Talente klassifiziert und da sind ja irgendwie auch alles Top-Talente, aber trotzdem ist es auch da ganz wichtig zu verstehen, mit welcher Erwartungshaltung man seinem Spieler gegenübertritt und was man dadurch alles zum einen kaputt machen kann, aber auch fördern kann. Also es geht ja genau andersrum. Man sieht ja auch den positiven Effekt, wenn du jemandem die Aufmerksamkeit schenkst, wenn du von jemandem etwas Gutes erwartest, wenn du jemandem dieses Vertrauen schenkst, dann wird es ja auch belohnt wiederum.
Häufig ist es ja meistens so, dass man selber erstmal schaut, was machen andere falsch, was machen andere richtig und dann fördert man das. Aber wann nimmt man sich selber mal die Zeit herauszufinden, wie übernehme ich eigentlich Verantwortung und was vermittle ich eigentlich nach außen? Das heißt, wer bin ich überhaupt? Welche Rolle spiele ich in dem ganzen System? Und auch mal nicht nur zu wissen, okay, ich bin jetzt Trainer oder Trainerin und habe eine bestimmte Verantwortung, in einer bestimmten Altersklasse Technik und Taktik beizubringen. Oder ich habe das Ziel, erfolgreich sein zu wollen und will bestimmte meine Mannschaftstaktik durchbringen oder was auch immer. Einfach mal selber die Zeit sich zu nehmen, ob man sich seiner Verantwortung in dem Moment wirklich bewusst ist. Was tue ich hier eigentlich? Ich führe Menschen, ich führe Kinder und Jugendliche oder junge Erwachsene, Profis. Ich bin nicht nur ein Mensch, der Wissen vermittelt und dann hofft und versucht, dass sie das verstehen und umsetzen, sondern ich habe auch eine Verantwortung für die Menschen, weil die natürlich auch als Vorbild auf dich schauen und schauen, okay, was machst du, beispielsweise das Thema Glaubwürdigkeit, was wir eben hatten, wer bist du, kann ich vielleicht auch die Werte, die du teilst, mitnehmen, und man entwickelt diese Menschen ja mit. Man ist nicht nur ein Teil und ja, hier lernen wir ein bisschen Technik, lernen wir ein bisschen Taktik und dann habe ich nichts mit dir zu tun, sondern die Zeit, die die Spieler und Spielerinnen mit euch verbringen, ist ja immens. Die Zeit auf dem Trainingsplatz daneben, vorm Spiel, Ansprachen, damit beeinflusst ihr maßgeblich halt einfach auch mit die Entwicklung. Und da haben wir halt einfach gesagt, vielleicht habt ihr auch mal Lust, selber die Verantwortung in dem Moment zu übernehmen, zu sagen, ich möchte mal in den Spiegel schauen und einfach mal schauen, welche Werte beispielsweise möchte ich überhaupt meinen Spielern vermitteln, welche Werte sind wichtig für mich, nach welchen Werten würde ich gerne leben. Das mache ich vielleicht noch gar nicht und wie könnte ich sie mehr in mein Leben integrieren? Weil genau so ein Thema hatten wir jetzt, Beispiel hatten wir jetzt ja schon bei der Glaubwürdigkeit. Wenn ich für Spaß und Freude stehen will, aber keine Emotionen in mir trage und die nicht nach außen trage, ist es super schwierig, das glaubwürdig und authentisch rüberzubringen. Aber wenn ich zum Beispiel Ehrgeiz noch als Wert habe und den irgendwie lebe und den total ausleben kann, ist es authentisch, weil ich ehrgeizig bin, weil ich Spiele gewinnen möchte. Und so einfach mal zu schauen, welche Werte möchte ich wirklich weitergeben und nicht nur für mich leben, sondern natürlich auch in meinem Außen oder in meinem Umfeld. Hinzu kommt natürlich auch, was für eine Wirkung hat mein ganzes Verhalten. Wir hatten ja jetzt gerade, wie du ja auch beschrieben hast, dieses mit der selbsterfüllenden Prophezeiung, was für eine Wirkung habe ich halt auch. Beispiel, ich habe einen verletzten Spieler, der fällt jetzt das nächste halbe Jahr aus und dementsprechend ist er in dem Moment, kann ich nicht mit ihm rechnen, ich kann nicht auf ihn setzen, weil ich weiß, die nächsten Trainingswochen, Monate wird er nicht auf dem Platz sein, er wird nicht im Team sein, aber er ist immer noch im Team. Dieser Mensch ist immer noch da und er gehört auch zum Team. Wie schaffe ich das denn auch, mein Verhalten dem gegenüber so anzupassen, dass dieser Mensch nicht hinten runterfällt, sondern die Menschen, die vielleicht nicht vermeintlich die Besten gerade sind, wie schaffe ich es, jeden Einzelnen zu sehen und individuell in seinen Bedürfnissen zu fördern?
Ja, oder auch zu reflektieren, welche Wirkung hat eigentlich mein Verhalten am Spielfeldrand auf meine Spieler? Das zu hinterfragen. Also, wenn wir zurückliegen mit der Mannschaft, wie verhalte ich mich dann? Und dann erwartet man ja natürlich von der Mannschaft, nicht den Kopf hängen lassen, trotzdem gute Körpersprache weiterhin, gute Mentalität, dass sie weitermachen, weiterspielen. Wenn ich aber als Trainer am Spielfeldrand mich mega ärgere und den Kopf hängen lasse, ist das schwierig. Das heißt, wirklich zu hinterfragen, welche Wirkung hat mein Verhalten auf meine Spieler bei einer Verletzung, bei einem Spiel, bei einem Training, egal in welcher Situation.
Und ich glaube, genau dann, wenn man mal wirklich hinschaut und schaut, wie verhalte ich mich in solchen Situationen, einfach mal selber, nimmt man sich ein paar Beispiele in den Kopf und überlegt dann einfach mal, was ist da passiert. Und genau aus solchen Verhaltensweisen resultiert eine bestimmte Art und Weise, wie dich die Menschen sehen, wie die Spieler von dir vielleicht auch ihren Freunden erzählen. Wie möchtest du denn eigentlich, dass sie von dir erzählen? Möchten sie, dass sie sagen, oh, immer wenn wir hinten liegen, dann kann ich nicht mehr auf meinen Trainer oder meine Trainerin setzen, weil der baut dann nicht mehr auf mich, weil er dann uns schon quasi wie Art vergessen hat oder nicht mehr an uns glaubt. Sondern was willst du denn eigentlich, was die Spieler von dir erzählen? Was für eine Hoffnung hast du in dem Moment auch? Und nicht zu vergessen aber ist, natürlich haben wir jetzt in den letzten Minuten viel darüber gesprochen, was ihr als Trainer und Trainerin oder du beispielsweise natürlich nach außen trägst. Aber wir sagen auch immer, man schaut als erstes nach innen. Das heißt, was für eine Philosophie trage ich eigentlich in mir? Was ist mein Warum als Trainer und Trainerin? Was will ich eigentlich mitgeben? Und das Ganze nach außen tragen und daraufhin sind die ganzen Fragen, die wir euch eben mitgegeben haben, natürlich Schlüsselpunkte, die daran irgendwie anschließen, aber erstmal zu gucken, warum mache ich das eigentlich jeden Tag? Also was ist meine Passion? Was treibt mich an? Wenn man seine persönliche Philosophie kennt, warum man etwas tut, dann findet man auch häufig schnell heraus, welche Glaubenssätze stecken eigentlich noch mit dahinter, welche Annahmen und Überzeugungen beeinflussen mein Handeln, weil auf der einen Seite steht, wenn man wirklich mal tief in sich guckt, was will ich eigentlich, warum mache ich das? Aber auf der anderen Seite können positive und negative Glaubenssätze das total mitbestimmen und bestimmen auch euren Alltag. Und das einfach mal sich die Zeit zu nehmen und zu sagen, okay, gut, ich gucke mal aktiv in den Spiegel. Oder nutzt auch gerne, wenn ihr beispielsweise in einem NLZ seid, auch mal oder irgendwo anders, wo ihr vielleicht jemanden habt, der euch auch ein Spiegel sein kann. So, und auch einfach mal nach Feedback zu fragen und das mal einzufordern und zu sagen, okay, gut, kannst du mal darauf achten, wie spreche ich mit anderen, wie kommt das an, und sich vielleicht auch das zu trauen, wenn man jetzt sagt, einem fällt es schwer, alleine diese ganze Entwicklung zu machen. Das muss man nicht, sondern man kann auch mit jemandem das zusammen machen.
Ich glaube, das Thema Glaubenssätze ist auch ganz entscheidend. Wir sprechen ja heute über den Trainer, und natürlich ist es entscheidend, um auch zu reflektieren, wie gehe ich eigentlich mit Spielern um und was vermittle ich meinen Spielern? Aber das Thema Glaubenssätze ist auch ganz wichtig für die eigene Persönlichkeitsentwicklung, weil jeder von euch hat vielleicht auch ein Ziel, jeder von euch hat auch eine Vision. Wir haben gerade über das Thema Philosophie gesprochen. Und wenn ihr euer Ziel erreichen wollt, wenn ihr große Ambitionen habt, dann ist es ganz entscheidend, eure Gedanken und eure Glaubenssätze zu überprüfen. Gibt es da vielleicht Glaubenssätze, die euch zurückhalten, mit denen ihr euch selber klein haltet, mit denen ihr euch selber nicht erlaubt, den nächsten Schritt zu machen? An der Stelle können wir euch auf jeden Fall auch nochmal unsere 10. Folge empfehlen zum Thema Glaubenssätze. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure eigenen Glaubenssätze auch transformiert und loslasst, weil das eben auch im eigenen Wachstum einfach ein ganz entscheidender Punkt ist. Und wenn ihr dann an dem Punkt seid, auch eure Glaubenssätze zu überprüfen und eure Annahmen, kann es auch hilfreich sein, sich auch zu überlegen, was für euch eigentlich Erfolg bedeutet. Weil vielleicht bedeutet es für den einen wirklich, er will Profitrainer werden, und für den anderen bedeutet aber Erfolg, er will Jugendspieler ausbilden. Sein Erfolg ist es, wenn so viele Spieler wie möglich aus dem Nachwuchs nach oben kommen. Das heißt, diese Frage nach Erfolg, da lassen wir uns auch oft manchmal täuschen von der Gesellschaft oder von gesellschaftlichem Druck, von dem, was andere glauben, was Erfolg bedeutet. Diese Frage muss jeder für sich selber beantworten. Jeder muss für sich selber beantworten, was für ihn am Ende des Tages Erfolg bedeutet, weil nur dann, wenn wir in unserer Definition erfolgreich sind, sind wir auch zufrieden mit unserer Leistung. Und die muss natürlich auch übereinstimmen mit unseren Glaubenssätzen und mit unseren Werten. Und an der Stelle hoffen wir natürlich, dass wir euch heute so ein bisschen was mitgeben konnten. Uns fasziniert es einfach sehr, mit Trainern zu arbeiten und uns auch Gedanken über solche Themen zu machen. Es ist, wie gesagt, unsere Perspektive darauf, was wir glauben aus sportpsychologischer Sicht, was den Trainern helfen kann. Wir hoffen, wir treten niemandem zu nahe. Natürlich gibt es auch andere Wege und andere Ansichten, das ist ja vollkommen klar. Aber es war einfach unser Anspruch, euch heute ja einfach ein bisschen was mitzugeben. Wir werden die Fragen auch bei Instagram posten, sodass ihr euch die auch nochmal in Ruhe wirklich vielleicht auch stellen könnt, beantworten könnt. Und hoffen, dass wir natürlich auch zu Anfang euch einen kurzen Einblick in unsere derzeitige Situation der Gründung geben konnten. Und verabschieden uns an der Stelle von euch, wünschen euch, egal wo ihr zugehört habt, noch einen schönen Tag, schönen Abend, und werden dann beim nächsten Mal uns aber wieder mit einem Gast zurückmelden. Macht's gut.
Bis dann.